Wir haben ja gesagt, dass wir mit unserem Thema Gott will dich segnen noch weitermachen und dass wir noch ein bisschen wiederholen, wieder rein zum Thema. Und das machen wir jetzt auch. Wer die Bibel einigermaßen kennt, der weiß, dass unser Herr gütig ist und dass er die Seinen segnet oder zumindest segnen will. Ja, dazu hat er sein Ja und Amen gegeben. Und wie gesagt, es gibt zwei Wege, wie Gott segnet. Entweder durch Geistesgaben oder durch Glauben an sein Wort, an seine Verheißungen. Und das müssen wir auseinanderhalten, weil diesen Fehler hat die Christenheit gemacht und hat es vermischt und damit Verwirrung gestiftet. Bei den Geistesgaben wirkt Gott so, wie er es will, durch Menschen natürlich auch, die er mit diesen Gaben ausgerüstet hat. Sie sind aber leider nicht zu jeder Zeit verfügbar. Wenn du einen Pastor hast mit einer bestimmten Gabe, der Pastor aber nicht gerade vor deiner Tür steht, dann hast du ein Problem. Wenn natürlich die Gaben wirksam werden, in der Gemeinde, im Gottesdienst oder durch den Dienst, von der Dienstgabe einfach, dann ist es auch relativ leicht, von Gott zu empfangen. Deshalb macht es auch Sinn, um diese Gaben zu eifern, zu bitten, zu empfangen, dass der Herr in den Gemeinden diese Leute, die berufen sind, ausrüstet mit Geistesgaben oder auch zurüstet, dass sie mit diesen Geistesgaben auch leben können, ohne dass es ihnen schadet oder ohne dass sie anderen Schaden zufügen. Das muss man einfach mit hineinnehmen in diese Sache. Aber Gott wirkt durch sein Wort und so kann ein Christ jederzeit von Gott empfangen, wenn er sich im Glauben auf sein Wort stellt. Dann ist er nicht mehr angewiesen auf andere Leute und das ist eigentlich das, wo der Herr seine Kinder nach und nach hinführen will. Allerdings, und das muss ich sagen, ist das nicht unbedingt der einfachste Weg. Das ist ein Weg des Glaubens und diesen Weg des Glaubens muss man in der Praxis lernen, hat aber eben den Vorteil, dass du jederzeit zu deinem Jesus gehen kannst, zu deinem himmlischen Papa und von ihm die Segnungen empfangen, die du gerade brauchst. Also wie gesagt, es ist der schwierigere Weg zu den Segnungen, aber es ist der effektivste und es ist der, wo uns der Herr eigentlich hinhaben will. Deshalb gibt es bei uns immer viel Lehre aus dem Neuen Testament, weil es ist der neutestamentliche Weg. Und aus der Lehre heraus kommt die Erkenntnis und aus der Erkenntnis kommt auch dementsprechend der Glaube und dann auch das Werk des Glaubens. Und Gott, der Vater, hat Gefallen an denen, die seinem Wort zu 100% vertrauen und danach handeln. Sprich, zu denen, die wirklich glauben. Aber es gibt viele, die sagen zwar, dass sie Gläubige sind, ich möchte ihnen nicht absprechen, dass sie an Jesus glauben, aber wirklich ein Glaubender, der glaubt dem, was Gott ihm sagt, was Gott zugesagt hat und was Gott im Evangelium durch Jesus getan hat. Okay, also wir haben ja im 2. Korinther 1,20 gelesen, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, und das habe ich unterstrichen, in Jesus ist es Ja und deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also aber in ihm, in Jesus, in der Beziehung zu Jesus, in der Position eines wiedergeborenen Christen, ist das Ja und das Amen Gottes für die Verheißungen gültig. Die gelten uns, die ganzen Verheißungen, die es in der Schrift gibt, aber wir müssen sie suchen und finden und glauben und das Ja und das Amen Gottes da drin sehen. Und dann steigt der Glaube in ungeahnte Höhen und es kommt zustande. Und das Ja von Gott ist ein Ja mit einem Amen besiegelt und nicht ein Nein auch noch hintenrum. Oder gar schon, dass Gott ein Ich-weiß-nicht so recht da hineingefügt hat. Nein, hat er nicht. Oder auch nicht, ich weiß nicht, was ich jetzt da in dem Problem tun soll. Hat Gott auch nicht reingelegt in diesen Vers. Und ein Ich mag nicht, schon gar nicht. Das ist der Teufel, der die Christen belügt und sich für den Heiligen Geist ausgibt und ihnen was anderes einredet. Gott gab ein Ja und ein Amen, das ist fix. Und nicht ein Ich weiß nicht, ich mag nicht oder ich kann nicht. Amen heißt, ich habe es beschlossen, so soll es sein, so wird es auch geschehen. Die Verheißungen werden sich erfüllen. Das ist das kraftvolle Wort Amen, das in der Christenheit, ja, ich habe gesagt, so inflationär benutzt wird und man ist sich dieser Bedeutung gar nicht mehr so richtig bewusst. Ja, gut, jeder weiß, Amen heißt, so sei es, Aber es wird so trotzdem einfach bloß einmal zum Schluss vom Gebet gesagt. Aber Gott sagt, wenn er Ja, ein Amen sagt, sagt er, so soll das sein, dass du gesegnet bist in allem, dass du geheilt, gesund, befreit, erfolgreich, weise, freudig und was weiß ich, was alles noch gibt, dass du das bist. Es ist, und das ist wichtig, es ist, und was ist? Das Amen gesprochen. Nicht irgendein Amen, sondern es ist das Amen Gottes gesprochen für alle Verheißungen, die es gibt. Gott selbst hat dieses Amen gesprochen. Nicht irgendein Mensch hat ein Amen hinten dran gesetzt, sondern Gott selbst hat ein Ja und ein Amen gesprochen durch Jesus für alle Verheißungen, die es in der Schrift zu finden gibt. Und Gottes Verheißungen, seine Versprechen sind es, sind keine leeren Versprechungen oder Versprecher. Hups, jetzt habe ich mich vertan. Nein, er hat es genau gewusst, was er sagt, und er steht zu dem, was er gesagt hat, weil er kann nicht lügen. Wenn er Amen sagt, meint er es auch so. Dann ist die ganze Sache gültig. Das musst du unbedingt wissen und darüber musst du intensiv nachdenken. Und wenn du andere Gedankengänge da in dir entdeckst, dann musst du die ausradieren und mit diesen Wahrheiten ersetzen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man auch weiß, was Gottes Wille ist. Weil wenn man Gottes Wille nicht so recht kennt, dann tut sich der Glaube furchtbar schwer. Also dieses Nichtwissen, was Gott will, das kommt dem Zweifel schon sehr nahe. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir Verheißungen suchen und kennen und glauben, dass sie für uns gültig geworden sind durch das Ja und Amen in Christus Jesus. Also beschäftige dich damit ein bisschen, denke mal darüber nach, meditiere sozusagen darüber. Jetzt gebe ich dann ein paar Verse, in denen Gott selbst sein Wort ehrt und seine Zuverlässigkeit bestätigt. Das ist einmal Psalm 33, Vers 4. Ich habe ihn erst einmal in der Luther-Übersetzung und dann in der Hoffnung für alle. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Das ist Luther-Übersetzung. Hoffnung für alle sagt, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut oder vielleicht auch in Klammern sagt, kann man sich verlassen. Also tun und sagen hängt da ziemlich zusammen, weil Gott das, was er sagt, auch tut, und was er tut, hat er gesagt. Also die schöne Übersetzung, was der Herr sagt, das meint er auch so. Ja, er sagt nicht was, er meint eigentlich was anderes. So machen es viele Menschen. Die Lügner machen es so. Aber Gott ist eben kein Lügner. Deshalb sagt die Luther-Übersetzung, das Herrn Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, hält er gewiss. Es ist wichtig für dich und für mich zu wissen, wenn du Verheißung gefunden hast, er hält sie gewiss, wenn du sie annimmst im Glauben. Weil auf das, was er sagt, kann man sich verlassen. Also diese beiden Übersetzungen zusammengefügt, gibt es so richtig, ja, wie sagt man, einen Punch. Dann Lukas 1,37, hier sagt uns die Schrift, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das müssen wir auch uns festhalten. Kein Wort, keine Verheißung, die von Gott kommt, wird kraftlos sein. In der Verheißung steckt die Kraft schon drin, dass sie auch ausgeführt wird, dass sie erfüllt wird. Und der Herr sagt im Jeremia 1,12, ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Was Gott dir zugesagt hat, darüber wacht er, um es auch auszuführen. Das Einzige, und das gehört halt einfach dazu, ob du willst oder nicht, dass du die Verheißung findest und festhältst im Glauben, so lange, bis sich die Schrift, also die Verheißung, erfüllt hat. Nicht sagen, ach, habe ich es geglaubt, ist nichts draus geworden, dann hast du zu früh die Flinte ins Korn geschmissen. Halte sie fest, sprich sie immer wieder aus, lies sie immer wieder nach, weil das deinen Glauben wieder emporhebt, und der Herr sieht es, und der Glaube gibt praktisch gesagt, ja, Feuer frei, wenn man so sagen darf. Dann wird sich was erfüllen. Denn er sagt auch im Jesaja 55, 11, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist Gottes Art. Er sendet sein Wort aus. Und wenn sein Wort ausgeht, dann wird es auch geschehen, was dieses Wort aussagt, was er gesagt hat. Es wird nicht einfach leer zu ihm zurückkehren. Also diese vier Schriftstellen macht Sinn, wenn du dir die also ein bisschen zur Brust nimmst und einprägst, ist ganz wichtig, damit du deinen Glauben auch immer wieder hochhalten kannst. Den Glauben an Gottes Wort, nicht so diesen ungefähr allgemeinen Glauben, wird schon irgendwas, wenn der Herr meint, das ist, ja, das ist so dieses Glitschige, das ist nicht Greifbare, aber eine konkrete Verheißung, das ist halt dann was Handfestes, wo man sich dann auch drauf stellen kann, wo man sich festhalten kann, und diese Art Glaubens gefällt einfach Gott. Also pflanze diese Worte tief in dein Herz ein, damit der Zweifel nicht mehr aufkommen kann an Gottes Wort. Aber der Zweifel an Gottes Wort, das ist das, was der Satan tut. Er hat zu Adam und Eva schon gesagt, sollte Gott gesagt haben? Ja, das ist es. Er hat nicht gesagt, Gott hat es nicht gesagt oder er hat es anders gemeint, sondern ganz fein hintenrum. Sollte Gott gesagt haben, dass man von dem Baum nicht essen darf, glaube ich, was? So ist die Art des Teufels, um am Wort Gottes Zweifel zu schüren. Aber da wollen wir nicht zuhören. Wir hören dem Wort Gottes zu. Nimm dir Zeit dafür. Wenn du mehr mit dem Auto unterwegs bist, zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause, ist eine ganz gute Möglichkeit, CD rein ins Autoradio oder einen Stick hat man ja heute. Und Predigten hören, gute Botschaften hören, biblische Worte hören. Ja, das beim Autofahren, da bist du nicht von irgendwas anderem abgelenkt. Du gut Autofahren musst, da musst du schon aufpassen. Aber da kann man mit den Ohren gut hören, weil die Ohren brauchst du ja so fürs Autofahren kaum, ne? Also bei uns läuft es eigentlich beim Autofahren gut. Auch das Sprachengebet ist beim Autofahren gut zu machen. Das ist halt einfach dieses Hören, dieses Studieren, dieses drüber meditieren, nachdenken, beten. Es ist Aufwand. Das möchte ich nicht irgendwie kleinreden. Das ist manchmal fast Arbeit. Aber eine schöne Arbeit, also für mich zumindest, ist eine schöne Arbeit. Und ja, wenn jemand Medizin studiert zum Beispiel oder irgendeine Ausbildung in einem Beruf macht oder sich ein Hobby zugelegt hat, dann muss er auch lernen und muss da rein investieren, oder? Sonst wird er nicht erfolgreich sein. Aber dann dürfen die Christen nicht meinen, dass es da im Glauben anders ist. Da musst du auch hinein investieren, da musst du dich auch ein bisschen reinhängen, reinknien, damit du weißt, um was es geht und was Gottes Aussprüche eigentlich sind. Also das Prinzip von Saat und Ernte ist ein Prinzip Gottes, und wenn du dich da bemühst in dieser Sache, wirst du auch eine gute Ernte bekommen. Die Solala, alle Hauptchristen, die werden irgendwann stolpern und auf die Nase fallen. Die aber mit Gott gehen, zuverlässig, im Glauben, die werden zwar stolpern, sie werden nicht fallen. So sagt es auch die Schrift, wenn der Gerechte stolpert, so fällt er nicht hin, weil der Herr hält ihn bei seiner Hand. Steht irgendwo in einem Psalm, glaube ich. Überhaupt die Psalmen sind so vollgepackt mit guten Worten und Verheißungen. Die Psalmen lesen, für dich nehmen, aus der neutestamentlichen Sichtweise natürlich, und die Psalmen irgendwo auch betend lesen, ist eine ganz wichtige Sache, finde ich ganz toll. Da kommt sehr viel rüber und kommt auch was dabei raus. Auf jeden Fall, wenn du diese Verheißungen findest und annimmst, dann machst du sie zu deinen Verheißungen. Wenn du immer wieder hörst, meditierst, bekennst, glaubst, dafür dankst natürlich und wieder nachliest, das Ganze für dich als bare Münze nimmst, ohne anzuzweifeln, dem vertraust, der sie gegeben hat, der ein Ja und ein Amen dazu gegeben hat durch Jesus, dann werden das deine Verheißungen. Dann werden sie in dir lebendig und dann werden sie sich auch erfüllen. Egal was es ist, da gibt es nicht irgendwo eine Grenze, wo der Herr sagt, nein, jetzt aber nicht mehr, das wird mir jetzt zu heikel, das wird mir zu schwer. Das, was du brauchst, wird aus seiner Hand auf dich überfließen. Weil Gott ist vertrauenswürdig. Und wenn er vertrauenswürdig ist, dann auch sein Wort, oder? Das gehört zusammen. Man kann nicht sagen, ich vertraue Gott, aber sein Wort nicht. Das passt irgendwo nicht. Ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht, was er gesagt hat. Da stimmt was nicht. Also nimm diese Worte für dich an, als Gottes Wort an dich. Aber die Entscheidung triffst du selber. Es liegt an dir, wie du mit dem Wort umgehst, wie du die Verheißungen ansiehst. Sprüche 4,20 sagt uns ja, mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen und bewahre sie im Inneren deines Herzens. Diese Aufforderung an uns Gläubigen, die Worte gut hören und im Herzen bewahren. Und dann heißt es weiter, Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Ja, die Worte werden lebendig, sie bewirken dann plötzlich was. In dem Fall Heilung für das ganze Fleisch. Ich habe erst einmal ein Zeugnis gehört von einem Mann, der war noch nicht einmal direkt gläubig, aber der hat angefangen, Bibel zu lesen. Und der war wirklich krank, schon lange chronisch krank. Und hat immer Bibel gelesen und Bibel gelesen, und beim Bibel lesen ist diese Krankheit nach und nach verschwunden. Das ist lebendig geworden, das Wort. Das Wort Gottes ist unsere Medizin, sagt die Schrift. Also sei nicht wie Martha, sondern sei wie die Maria. Kennt ihr das Gleichnis? Das Gleichnis ist eine Begebenheit. Die Martha hat gedehnt und ist gerannt und gelaufen. Und die Maria hat sich zu den Füßen Jesu gesetzt und ihm zugehört. Und das ist in dem Fall, wie Jesus sagte, Maria hat das Bessere erwählt. Also setze dich immer wieder zu den Füßen Jesu. Ja, wie geht das? Der ist ja nicht da, oder? Dann setz dich hin vor deine aufgeschlagene Bibel und lies. Jesus ist im Wort zu finden. Lies deine Verheißungen immer wieder. Lies sie laut und lies sie leise. Sei du ausdauernd und geduldig. Sei vielleicht auch hartnäckig. So wie Bartimäus oder die blutflüssige Frau, die haben sich nicht abbringen lassen von den Umständen. Sie wollten unbedingt das von Jesus haben. Also sei du hartnäckig, ausdauernd, geduldig, mach dich aber auch nicht verrückt dabei, aber bleib bei der Verheißung, bleib beim Wort, setz dich zu den Füßen Jesu, setz dich vor deine Bibel und lies und blättere und schaue und schreib dir deine Verheißungen, die dich anspringen, die du brauchst für deine Sache, schreib dir sie raus, damit du genau dann wieder deine Verheißungen nachlesen kannst, oder streich das in der Bibel an. Wie du es machst, musst du selber entscheiden. Wichtig ist nur, dass du es immer wieder schnell finden kannst. Wenn der Zweifel an der Tür klopft, dass du dann die Schrift nimmst und das laut wieder entgegenstellst und dich drauf stellst und bekennst, dass du das glaubst, was Gott zu dir zugesagt hat. Weil es wird sein, dass Zweifel gegen dich arbeiten, dass feurige Pfeile gegen dich kommen, dir diese Verheißung wieder zu rauben. Aber lass sie dir nicht rauben, sondern kehr den Spieß um. Pack das Schwert des Geistes aus und schlag zurück, damit dein Feind zurückweichen muss und dass er vernichtet wird und aus deinem Leben verschwindet und dann die Segnungen Gottes sich in deinem Leben auch offenbaren. Also sprich immer wieder auch diese Verheißungen als Glaubensbekenntnis aus. Du kannst ja auch anders formulieren, dass sie auf dich bezogen formuliert sind. Und sage auch deinem himmlischen Papa, dass du ihm glaubst. Auch wenn Zweifel in deinem Kopf hin und her schwirren, solange du ihnen nicht nachgibst und die Zweifel sprichst, ist noch nicht so schlimm. Also diese quälenden Gedanken ist auch eh schon schlimm genug. Aber sag deinem himmlischen Papa, deinem lieben Gott, dass du ihm glaubst. Dass du ihm glaubst, dass du dem glaubst, was er zu dir gesagt hat. Also lass dich nicht vom Satan, von der Verheißung wegziehen. Und auch nicht, und das ist die gemeinste Sache, durch andere Bibelworte. Ja, das ist eine richtige Gemeinheit, dass du manchmal dann auch plötzlich Bibelworte liest, die dem entgegensprechen, was du ursprünglich für deine tatsächliche Situation von Gott bekommen hast. Und das bringt dich ganz schnell zum Zweifeln, weil es sind auch Bibelworte. Also der Teufel, der ist so gemein, dass er auch Bibelworte gegen dich benutzt. Und da musst du hartnäckig sein, auf deiner Verheißung stehen bleiben. Und hör auch nicht irgendwelchen anderen religiösen Christen oder gar religiösen Pastoren zu, weil da sind oft so richtige Giftspritzen dabei, die deinen Glauben so richtig kaputt machen. Ja, da gab es früher mal so Leute, ja, immer mit eurem Bekennen und Bekennen, aber die haben keine Ahnung, was Sache ist. Die haben keine Ahnung, was die Bibel tatsächlich sagt, dass wir das Schwert des Geistes auch in unseren Mund nehmen sollen und so weiter. Ja, es ist leider so, dass es solche Leute gibt. Also das Wort, die Verheißung wird in deinem Geist lebendig, wenn du hier da ein bisschen dauerhaft dran bleibst. Es wird tatsächlich zu deiner Verheißung, es wird in dir lebendig, und dann sind es nicht mehr bloß ein paar Buchstaben aus dem alten Buch, sondern dann sind es Gottes Versprechen an dich. Ein Versprechen Gottes an dich, ein Versprechen von dem, der nicht lügen kann, ein Versprechen von dem, dem alle Dinge möglich sind, und das ist schon mal Hausnummer. Ne? Es ist nämlich nicht ein Menschenwort, schreibt uns der Paulus, sondern es ist Gottes Wort. Ich lese euch diesen Vers jetzt einmal vor, aus dem 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Also, der Paulus dankt bei Gott, dass die Leute das Evangelium nicht als Menschenwort, als Erfindung von Menschen angenommen oder aufgenommen haben, sondern dass sie es als Gottes Wort angenommen haben, dass sie geglaubt haben, dass das von Gott ist. Ja, und dann schreibt er hier noch, dass dieses Wort in den Glaubenden wirkt. Ja, das Wort wirkt. Es wirkt wie Medizin. Das Wort verändert Menschen. Das Wort verändert Denkmuster. Das Wort Gottes verändert die Gefühle der Menschen, macht die depressiven Stimmungen weg und gibt Freude, gibt Lebensqualität und so weiter. Nimm diese Verheißungen Gottes für dich an, als solche, wie sie auch sind. Eben Gottes Verheißungen, nicht Menschenworte. Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, die Bibel haben wir auch Menschen geschrieben. Ja, und die Übersetzung sind sie auch falsch geworden und bla bla bla. Wenn du dich auf sowas einlässt, dann sind es für dich auch nach und nach Menschenworte und das bringt einfach keinen Glauben hervor, der dann auch Ergebnisse bringt. Und dann wird es natürlich so eng und hart. An Menschenworten kann man nämlich einfach zweifeln, weil Menschen sind Lügner. Sagt sogar die Schrift, alle Menschen sind Lügner. Ist keiner dabei, der nicht irgendwann gelogen hat. Oder auch, wenn er etwas Falsches glaubt, ist er auch ein Lügner, weil er der Lüge glaubt. Darum kann man zu Recht sagen, alle Menschen sind Lügner, aber Gott ist kein Lügner. Und an Menschenworten kann man eben zu Recht zweifeln. Aber an Gott soll man nicht zweifeln. Also zieh dies durch. Trotz all der Widerstände und Anfechtungen, auch wenn es nicht einfach ist. Es gibt eben Widerstände und Anfechtungen. Das Wort Gottes wird bekämpft. Das Wort Gottes soll unterm Tisch kommen und nicht obendrauf. Das ist das, was der Teufel will. Deshalb haben wir da so lange die Schriften nicht in deutscher Sprache bekommen, weil das Lateinische konnten ja bloß die Studierten lesen und die normalen Leute eben nicht. Aber wie gesagt, halte das Wort hoch. Die Frucht, das Ergebnis, die Verheißungserfüllung wird kommen, weil es geistliche Kraft ist und die wirkt im natürlichen Bereich und dann kommt der Segen. Und außerdem bewirkt das Wort, wenn du es im Herzen lebendig gemacht hast, es bewirkt eine freudige Erwartungshaltung. Es entsteht ein Herzensglauben. Nicht so, wie man anfangs hat, so dieser Kopfglaube, ja, das muss ich jetzt ganz fest glauben, sondern wenn das Wort anfängt im Geist zu sprudeln, dann kommt von innen heraus diese Gewissheit, das stimmt und es gehört mir und es erzeugt eine Freude schon, eine Vorfreude. Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es oft. Und das, da ist was dran. Aber diese Vorfreude, das ist schon ja, da, wo der Glaube gezündet hat. Und das haltet fest. Sicher, es wird mal wieder Rückschläge geben, aber dann bleib du wieder dran. Nimm die Verheißung wieder hoch. Glaube, spreche aus, freue dich dran, danke den Herrn dafür, dass er, was er zugesagt hat, auch tun wird. Und so wird deine Verheißung sich auch erfüllen, auch wenn es vom Verstand her unmöglich erscheint. Die Verheißung Gottes plus dein Glaube öffnet geistliche Türen und öffnet dir den Zugang zur geistlichen Welt. Plötzlich merkst du in deinem Geist oder erkennst Dinge, die im geistlichen Umfeld in deinem Leben sind, was da los ist, was abgeht, wo ein Hindernis steckt, wo der Feind steht, wo der Herr wirkt, wo er dich hinhaben will, was du tun und was du lassen sollst und was du sagen sollst oder nicht sagen sollst. Es wird irgendwo lebendig. Das ist schwierig zu beschreiben, weil es ist bei jedem ein bisschen anders. Weil Menschen sind unterschiedlich und Gott geht auch mit jedem Menschen anders um. Immer so, wie der Mensch eben gestrickt ist. Und wie die Umstände sind, da gibt es nicht ein Pauschales. Aber ja, die pauschal kann man sagen, du kriegst mehr geistliches Gespür, geistliches Gehör, geistliche Sichtweise, weil eben durch deinen Glauben der Heilige Geist anfängt, die Dinge in Bewegung zu bringen. Und das gehört damit dazu. Wie gesagt, aber da muss ich dieses Wort, die Verheißung, mit dem Glauben in deinem Herzen verbinden, sonst nützt es dir nämlich nichts. Da gibt es den Vers in Hebräer 4,2, der das sehr deutlich sagt. Da heißt es hier, das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Also sehen wir, wenn sich das Wort, die Verheißung, nicht mit dem Glauben verbindet, nützt es nichts, da kommt nichts dabei raus. Darum predige ich das so oft und so intensiv, damit eben doch was dabei rauskommt. Okay, und was ich auch noch dazu sagen will, wenn man dann anfängt, das zu glauben und die geistlichen Türen sich öffnen, du geistlich ein bisschen emporkommst und empfindlicher wirst im Geist, zu verstehen und zu hören, dass dann oft auch zusätzlich dann Geistesgaben in der Sache zum Wirken kommen. Ein Wort der Weisheit, der Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, Heilungsgabe, was halt einfach notwendig ist, kann sich dann auch da drauf legen auf deinen Glauben. Also du fängst mit deinem Glauben an und mit dem Wort der Verheißung und dann schaukelt sich das empor und dann kommt der Heilige Geist mit seinen Gnadengaben und hilft dir noch ein Stück weiter empor, dass deine Verheißung auch eben zustande kommt. Und nicht vergessen, Geistesgaben, die erste, die wir haben, in Sprachen zu reden, Sprachen zu beten, das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um in diesen Glaubenskämpfen siegreich zu sein. Also sei da nicht lau in der Sache, sondern wo es aber geht, bete in Sprachen. Sei da nicht träge im Wort, im Glauben, im Bekennen, im Beten, sondern sei aktiv und bleibe aktiv. Sei nicht entmutigt, wenn es nicht gleich so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Ja, es ist noch mehr als der Spruch, kein Meister vom Himmel gefallen, aber Meister wird man, learning by doing, dann kommt was dabei raus, denn das Wort Gottes teilt dir nämlich das Erbe aus. Und du bist ein Erbe, aber es muss ausgeteilt werden. Und Gott teilt aus durch das Wort der Verheißung und du nimmst es im Glauben an und dann wird es in deinem Leben sichtbar. Das ist eine umkämpfte Sache. Ja, der Satan lässt die Christen schon ein bisschen rudern im Kreis rundum. Aber wer gerade rudert und zum Ziel zurudert, der wird den Gegenwind haben. Deshalb dranbleiben und du wirst zum Ziel kommen, weil der Satan ist nicht stärker wie du. Weil wenn der Satan dir Gegenwind gibt und du machst deine Sache im Glauben richtig, dann gibt der Herr dir nämlich Rückenwind. Und da kannst du jetzt ausmalen, welcher Wind ist der stärkere? Der Gegenwind Satans oder der Rückenwind Gottes? Ich glaube, da kannst du dir selber die Antwort geben. Aber wie gesagt, es muss so gepredigt werden, dieses Evangelium, damit die Hörenden das Richtige glauben. Aber wenn du das Falsche glaubst, dann ruderst du in die falsche Richtung. Dann wäre der Gegenwind der Rückenwind und dann kommst du direkt in eine totale andere Richtung. Das funktioniert nicht. Der Paulus schreibt auch mal an die Römer in Kapitel 10, Abvers 14, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Aber wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Also es ist wichtig, dass gepredigt wird und geglaubt wird. Weil, sagt er weiter, aber nicht alle haben dem Evangelium geglaubt oder gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung des Wortes Christi. Also das Evangelium, die Gnade Gottes muss gepredigt werden, damit die Leute glauben können. Dann kommt eben das dabei raus, dass der Segen, das Erbe zu den Leuten fließt, weil das ist Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass sein Volk gesegnet ist. Aber das glauben so viele Christen nicht mehr, weil sie auf das schauen, was vor Augen ist. Bei dem ist es noch nicht geworden und der ist krank und der ist arm und der hat das Problem und der hat jenes Problem. Wo ist denn gerade unser himmlischer Gott und Vater? Solche Gedanken schwirren da rum. Aber das sind nicht die Verheißungen Gottes. Das sind die Lügen des Teufels. Und da muss man sich abschütteln von dem Zeug und wieder auf das stellen, was er wirklich gesagt hat. Dann kommen wir wieder zurück zu unserem Abraham, der Freund Gottes ist er genannt worden, der Vater des Glaubens, der Urheber, der Erste, der im Glauben angefangen hat. Und wenn man das so auslegt, kann man sagen, Gott zu glauben macht dich zum Freund Gottes, weil er liebt Glauben und Glaubende. Also Gott liebt es, wenn Menschen ihm glauben. Das ehrt ihn unwahrscheinlich. Und wir profitieren ja immer noch von Abrahams Glauben. Durch Jesus sind wir seine Nachkommen geworden und damit Miterben dieses Segens, Miterben Christi. Das müssen wir ganz fest wissen, dass nicht nur unser Glaube das Wichtigste ist, sondern auch der Glaube Abrahams uns ja, zum Segen ist. Und Abraham hatte ein Riesenproblem. Vom Natürlichen war der Zug bereits abgefahren. Er hatte keinen Nachkommen mit Sarah, keinen Erben. Und dann betete er zu Gott. Das lesen wir vor. 1. Mose 15, ab Vers 2. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn von einem meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Da sehen wir, der Abraham glaubte Gott und seiner Zusage. Dieser Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Da ist einmal der erste Segen schon da gewesen. Gott hat Abraham sein Wort gegeben, das Wort der Verheißung. Und wir wissen ja, Gott hat Wort gehalten, er hat ihnen Isaak geschenkt, obwohl es eigentlich unmöglich gewesen wäre bei dem Alter von Abraham und Sarah. Also man könnte sagen, Gott macht es scheinbar Spaß, unmögliche Dinge zu tun. Er hat Gefallen daran, wenn seine Kinder ihm für Unmögliches glauben. Also wenn du eine Sache hast, die im Natürlichen völlig unmöglich ist, keine Chance, dann glaub Gott dafür. Du ehrst ihn sehr damit. Und er wird deinen Glauben ehren, weil er wird sein Wort ehren, die Verheißung, die er gegeben hat, dem Glaubenden seine Gebete zu erfüllen. Und er bekommt die Ehre und wir bekommen die Freude und den Segen. Diese Art Glauben bringt den Segen in Überfluss hervor. Wenn du Abrahams Leben und seine Nachkommen ein bisschen studierst, wirst du sehen, weil Isaak auch gesegnet war, nur aus dem Grund, weil er ein Nachkomme von Abraham war. Das steht auch im 1. Mose 26, 3. Da sagt Gott zu Isaak, ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinen Vater Abraham geschworen habe. Und vorher sagt er, ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben. Also das hat der Gott Abraham geschworen und Isaak und dann auch Jakob waren die Nutznießer. Und so dürfen auch wir Nutznießer dieses Segens sein. Hebräer 11, ab Vers 17 führt dieser Hebräerbrief einige solche Glaubensleute auf, wie sie den Segen Gottes empfingen durch Glauben. Und da geht es auch schon wieder mit Abraham los. Da musste Abraham ja seinen Isaak dann als Opfer darbringen. Und Isaak war eigentlich der Nachkomme der Verheißung. Und Abraham hat trotzdem gehorcht. Ja, Abraham dachte, dass Gott auch ihn aus den Toten erwecken könne, weil er hat ihn eigentlich auch aus dem Toten empfangen, weil in dem Alter kann man eigentlich nicht mehr Kinder zeugen und gebären. Also hat er sich da gedacht, aha, es war auch eigentlich aus toten Leibern und das kann Gott wieder so machen. Und deshalb hätte er ihn tatsächlich wieder geopfert, aber er musste es dann auch doch nicht tun. Gott hat eingegriffen. Aber der Glaube von Abraham war extrem. Also, wie gesagt, ist uns zum Segen. Nicht, dass jemand meint, er müsste jetzt auch irgendwie seine Kinder opfern. Das wäre grundverkehrt. Dann wird Mose aufgeführt. Ich kann einmal lesen. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er den Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Also der Mose schaute schon auf das Ziel. Er schaute schon auf das, was Gott ihm gesagt hat, dass er sein Volk, Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens befreien wird. Ja, er hat sich auch gemütlich machen können. Na, ich bin ja der Sohn von der Pharao-Tochter, mir geht's ja gut. Ich kann High Life machen. Was interessieren mich da die Israeliten? Nein, er hat sein Volk, wo er abstammte, geliebt und hat das vorgezogen. Geht's weiter. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Also so fest schaute er im Glauben auf Gott, das ist wie wenn Gott vor ihm stünde. Und er ging mit dem ganzen Volk durch das Rote Meer und er hat sie herausgeführt, siegreich. Mit Silber und Gold sind sie ausgezogen, die Israeliten. Und die Verfolger sind dann im Roten Meer ertrunken. Durch Glauben hat er auch das Pascha gefeiert und die Blutbestreichung der Türpfosten durchgeführt, damit der Verderber die Erstgeburt nicht antastete. Die Plagen, die über Ägypten gekommen sind, ja, die letzte Plage war ja die, dass alle Erstgeburt vernichtet wurde, starb in dieser Nacht, nur bei den Israeliten nicht, weil Mose angeordnet hat, dieses Paschalamm zu schlachten und das Blut an die Türschwellen zu streichen. Und dann musste dieser Todesengel vorüberziehen und hat in den Familien der Israeliten niemanden getötet, was natürlich bei den Ägyptern überall passiert ist. Und so weiter. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Wenn du dir das bildlich vorstellst, vom Verstand her eine unmögliche Sache. Die Mauern Jerichos, ein Sinnbild für die beste Festung, die es überhaupt geben kann. Und sie wurde in den Boden gestampft durch Gottes Hand, weil die rundum gezogen sind. 7 Tage mit Lobpreis voran und haben damit Siege errungen. Und so schreibt er weiter noch dann von Gideon, Barak, Simson, David, Samuel, Propheten und so weiter. Und hier sagt er, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen im Kampf, stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Also es gibt so viele Geschichten von solchen Glaubensleuten. Wie gesagt, sie haben ganze Königreiche bezwungen, haben, das gefällt mir besonders, sie haben Verheißungen erlangt durch Glauben, sind im Kampf stark geworden, haben der fremden Heere zurückgetrieben. Wenn du aber an Simson denkst, wie der die Philister vernichtet hat, oder wer war es, mit der dann die Füchse gefangen hat, war das Gideon, die Füchse gefangen hat und die Füchse mit Fackeln am Schwanz zu den fremden Heeren getrieben haben. Ja, ich weiß nicht mehr so genau, schon lange nicht mehr nachgelesen. Aber das sind die großen Taten Gottes, von denen hier aufgezählt wird. Aber es waren immer die Glaubenden, durch die Gott große Taten tat. Bei den anderen steht nichts. Jetzt habe ich aber zum Abschluss noch eine kleine Warnung aus der Schrift. Weil wir wissen ja jetzt, Gott will die Glaubenden segnen, aber es gibt auch eine Warnung. Und die möchte ich nicht vorenthalten, damit nicht irgendwie dann jemand sagt, ja, das hast du mir nicht gesagt. Also sei einmal ehrlich zu dir selbst. Was würdest du tun, wenn der Herr dich so extrem wie Isaak segnen würde? Also sei wirklich ehrlich, ohne jetzt ein frommes Getue, weil von Isaak heißt ja, er war reich und er wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Ne? Und das kann dir passieren, als Glaubender, als Nachkomme Abrahams. Und es ist auch kein Problem für Jesus, dich so zu segnen wie Isaak. Ich glaube sogar, dass es Gottes Wille wäre, die Christen zu segnen wie Isaak. Wenn ich schriftgemäß anschaue, ist es so. Aber dann musst du dir erst einmal ehrlich Gedanken darüber machen, was würdest du tun, wenn du jetzt so viel Geld hättest plötzlich? Was würdest du kaufen? Wo würdest du in den Urlaub hinreisen? Würdest du einfach das Arbeiten aufhören? Würdest du vielleicht dann noch ein paar fromme oder stolze Sprüche klopfen? Wie super dass das ist und wie du super bist und so weiter. Da musst du ehrlich sein, was würdest du tun? Und da komme ich jetzt auf 5. Mose 8, ab Vers 11. Weil da hat Gott den Israeliten versprochen, eben sie sehr zu segnen. Und dann sagt er, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Ja, das ist der erste Vers. Hüte dich, dass du dann, wenn du über die Maßen gesegnet bist, deinen Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. dass du nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue. Das ist eine interessante Aussage. Damit er dir am Ende wohltue. Es geht immer gut aus für einen Christen. Aber hüte dich, dass dein Herz sich nicht erhebt. Dass du nicht dann sagst, schreibt er hier weiter, meine Kraft und meine Stärke, die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Also nicht dann plötzlich, ja, ich war so gut und so stark und so schlau und so, was weiß ich, dass du die Ehre für dich nimmst, die dem Herrn gehört. Dann machst du dir nämlich ein Problem. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und es wird geschehen, wenn du jeden Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Also den Herrn vergessen bedeutet, andere Dinge oder auch sich selber als Gott hinzustellen, als der, der alles fähig gemacht hat und geschafft hat und ja, sich selber praktisch präsentiert. Das soll man nicht tun und schon gar nicht irgendwelche anderen Götter. Sonst kommt der Zorn Gottes doch auf dich, den dir eigentlich nicht zusteht. Also immer den Herrn, deinen Gott und deinen Jesus hochhalten, ihm dienen. Egal wie groß der Segen ist, ist er klein, aber dir geht es dabei gut, ist er in Ordnung, ist der Segen groß und du gehst trotzdem damit weise um, ist auch prima und dein Segen wird anderen wieder zum Segen und nicht für andere zum Fluch. Hat es ja schon oft gegeben, dass die Reichen dann die Armen immer noch mehr ausgebeutet haben, anstatt dass sie ihnen auch ihren gerechten Lohn zukommen haben lassen. Das sind so Punkte, die muss man vorher klären, damit man weiß, aha, Gott kann mich jetzt segnen. Er muss nicht sagen, es passt noch nicht mit dir, weil dein Herz ist noch nicht so geläutert, du kannst es noch nicht tragen. Dann hast du einfach auch nicht so viel Segen, obwohl er dir zustünde. Also denke mal da ein bisschen nach und wenn du falsch dran bist, dann ändere deine Haltung, dann wird es die Tür für den Segen immer weiter aufmachen. Gott kennt die Herzen seiner Kinder. Und er kennt sie besser, als wir selber sie kennen. Ja, und er möchte nicht, dass sein Segen dir zum Fluch wird. Deshalb kommt der Segen manchmal scheibchenweise zu dir. Und nicht alles auf einmal. Das macht Sinn. Okay. Es gibt noch ein paar schöne Schriftstellen, das könnt ihr selber nachlesen. Wie der König David betete. Den lese ich noch vor, weil der Salomo ist dann länger. Das könnt ihr dann selber nachlesen. 1. Chronik 17, 23 und 24. Da sagt hier der David, nun Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, möge sich ewig als zuverlässig erweisen und tue, wie du geredet hast. Ja, es möge sich als zuverlässig erweisen und dein Name sei groß für ewig, dass man sage, der Herr Scharen, der Gott Israels, ist Gott für Israel. Und das Haus deines Knechtes David möge feststehen vor dir. Also, der David betet so, Herr, tue, wie du geredet hast. Tue, wie du verheißen hast. Tue, wie du es mir versprochen hast. Tue, wie es hier in der Schrift steht. Das möge sich dein Wort, deine Verheißung als zuverlässig erweisen. So hat der David dann gebetet. Das ist sehr interessant. Da können wir was lernen draus. Und können wir es auch in diese Richtung beten. Salomo, sein Sohn, der ist dann König geworden, hat ähnlich gebetet, aber auch eine längere Sache. Das steht in 1. Könige 8, ab Vers 23. Das könnt ihr nachlesen. Und es gibt noch ein interessantes Gebet vom Salomo, ist 1. Könige, wo er um ein weises Herz gebeten hat. Und Gott hat dieses Gebet geliebt Und weil er nicht um Reichtum und sonstige Dinge gebeten hat, hat er ihm aber das dazugegeben. Ist auch nachzulesen. Wie gesagt, 1. Könige 3, 6 bis 14. Gut. Gottes verbriefter Wille ist, seine Kinder, sein Volk zu segnen. Und das müssen wir wissen. Das ist die Basis für den Glauben. Weil, wie gesagt, wenn du nicht weißt, dass er dich segnen will, dann betest du irgendwelche komische religiöse Gebete. Ja, Herr, wenn du willst und wenn du nicht willst und hin und her. Kennt jemand das, solchen, der so komisch betet? Die Gebete müssen sich auf Verheißungen berufen. Dann hast du den Schlüssel, den Zugang zum Segen, zu Gottes Gnadenthron. Und dann wird der Segen auch in dein Leben hineinfließen. Gut, jetzt machen wir einen Lobpreis, oder? Einen hohen Lobpreis Gottes. Heißt, es soll in unserem Mund sein. Gnade fließt ungehindert. Ewige Gnade fließt ungehindert. Dein Segen fließt, weil wir haben ihn geerbt. Von Abraham geerbt. Der Segen von Abraham ist auf uns gekommen. Halleluja, danke. Dein Wort ist wahr, absolute Wahrheit. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes Leuchte, damit wir nicht fehltreten, Herr, damit unser Weg ausgeleuchtet ist, damit wir nicht stolpern und fallen, ist dein Wort eine Leuchte. Halleluja. So schauen wir auf dein Wort, Herr, so ist die Leuchte für uns eingeschaltet. So ist das Licht an. Dein Wort gibt uns Licht auf unserem Weg. Dein Wort führt uns den Weg. Dein Wort zeigt uns den Weg, wo wir gehen sollen und wo wir nicht gehen sollen, was zur Rechten oder zur Linken geht, Herr. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Wir haben Verheißungen empfangen. Halleluja. Und du wachst über deinem Wort, das auszuführen. Verheißungen kommen zustande. Alle Verheißungen, die wir empfangen haben, die wir glauben, sie kommen zustande. Der Segen fließt ungehindert. Alle unsere Feinde sind besiegte Feinde. Halleluja. Wir schauen auf dein Wort. Wir schauen nicht auf das, was der Feind getan hat. Wir schauen nicht auf den Zweifel. Wir schauen nicht auf die Umstände. Denn dein Wort ist wahr. Halleluja. Wir lieben dich, Jesus. Weil du hast uns zuerst geliebt, Jesus. Du hast die Türen des Himmels für uns aufgemacht. Du hast die Schleusen des Himmels aufgemacht. Du, Herr, hast den Weg gebahnt. Du bist der Weg, Jesus. Halleluja. Du hast Großes getan, Jesus. Wir beten dich an, Jesus, dass uns befreit. Befreit vom Weg des Todes. Befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Halleluja, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus ist in uns wirksam geworden. Du hast uns weites Land gegeben. Du hast uns mächtig gesegnet, Herr. Dein Erbteil gefällt uns, sagt die Schrift. Und die Messschnüre sind uns auf liebliches Land gefallen. Halleluja, danke, Herr. Mit dir dürfen wir leben, in alle Ewigkeit. In dir gehen wir in die Ruhe ein. In dir treten wir ein in die Ruhe. Die Glaubenden, die gehen in die Ruhe ein. Wir vertrauen dir, Herr, wir beten dich an, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Schendi Librodura Bataillon und Omasandela. Du bist herrlich und wunderbar und wir beten dich an, Jesus. Denn was du zusagst, hast du ganz gewiss. Du bist das Ja und das Amen für all diese Verheißungen, die es gibt. Der Segen quillt hervor. Ich setze es jetzt frei im Namen Jesu, in seinem Auftrag, in seinem Namen und in seiner Stadt. Ich setze alle Segnungen frei, die uns verheißen sind, die wir geerbt haben von Abraham. Die Segnungen Gottes freigesetzt. Denn sein Volk ist das gesegnete Volk. Das Volk Gottes, die Kinder Gottes sind die Gesegneten. Er hat uns eingesetzt zu Erben der ganzen Welt. Das Volk Gottes ist das Erbe der ganzen Welt. Danke, Vater. Wir glauben deinem Wort. Wir glauben dem Evangelium. Das vollkommene Opfer hat auch eine vollkommene Erlösung erwirkt. Das vollkommene Opfer Jesu Christi hat für uns eine vollkommene Erlösung erwirkt. Eine vollkommene Erlösung. Vollkommen. Nicht teilweise, sondern vollkommen. Preis und Ehre dir, Herr. Lob, Preis und Ehre dem Lamm Gottes. Danke, Herr. Deine Gnade ist ewig. Aus deiner Fülle, Jesus, empfangen wir gerade jetzt Gnade um Gnade, eine Gnade nach der anderen. Aus deiner Fülle empfangen wir, aus der Fülle deines Segens, aus der Fülle des Erbes, das du von Abraham geerbt hast, Jesus. Aus dieser Fülle empfangen wir. Halleluja. Gelingen und Segen in allem. Heilung und Gesundheit in allen Bereichen. Weisheit und ein Licht auf jedem deines Weges. Dein Wort, Herr, ist Licht auf unserem Weg. Die Schritte des Gerechten sind wohlgeführt vom Herrn. Und wenn er fällt oder wenn er stolpert, so fällt er nicht hin. Weil du, Herr, du hältst uns Gerechte an deiner Hand. Zuverlässig ist deine Hand. Zuverlässig ist dein Wort. Zuverlässig bist du.